Lohnen sich kleine Einzimmerwohnungen als Geldanlage? Darüber sprechen wir heute in Buy and Hold, dem Podcast für Wirtschaft und Geldanlage. Ich bin Elias und heute ist der 22. Februar 2024. Heute geht es um sogenannte Mikro-Apartments und Micro-Living. Zuerst werde ich erklären, was Mikro-Apartments genau sind. Dann werde ich sagen, wie man in Mikro-Apartments investieren kann. Dann werde ich die Vorteile und Nachteile nennen. Und am Schluss werde ich dann noch sagen, ob sich Mikro-Apartments aus meiner Sicht als Geldanlage lohnen oder eher nicht. Alle Quellen findet ihr in einem Artikel, den ich für immo.info geschrieben habe über das Thema. Link dazu ist in der Beschreibung dieses Podcasts oder des YouTube-Videos. Also kurz vorweg, was sind Mikro-Apartments? Also Mikro-Apartments sind Einzimmerwohnungen. Bei denen ist es so, dass das Bad, die Küche und der Schlafplatz sich auf weniger als 40 Quadratmeter befinden. Und ja, manchmal ist es auch so, dass es zum Beispiel Gemeinschaftsflächen gibt wie eine Küche oder ein Bad, das dann mit anderen gemeinsam genutzt wird. Und diese Wohnungen sind auch voll möbliert und die Mieter bezahlen dann eine All-in-Miete. Das heißt, auch die Nebenkosten und alles sind dann direkt in der Miete enthalten. Verbreitet sind solche Mikro-Apartments vor allem als Studentenwohnungen. Laut dem Marktforschungsunternehmen Savills gibt es zum Beispiel allein in den größten 30 Unistädten in Deutschland über 70.000 studentische Mikro-Apartments. Es gibt aber auch entsprechende Wohneinheiten im Gastgewerbe, zum Beispiel für Touristen oder Geschäftsreisende. Die sind dann aber normalerweise nur Tage, Wochen oder vielleicht Monate in solchen Apartments. Es gibt sie auch für Senioren, die dann auch Jahre in solchen Apartments sind, für Berufstätige und auch zeitlich begrenzt für Arbeiter oder Monteure. Verbreitet sind solche Mikro-Apartments vor allem in Hochschulstädten und Metropolen, aber es gibt sie inzwischen auch schon in kleineren Städten. Wie kann man nun als Privatanleger in Mikro-Apartments investieren oder in Micro-Living, also in kleine Wohneinheiten? Also der erste Weg ist über einen spezialisierten Anbieter. Also es gibt Unternehmen, Immobilienprojektentwickler, die zum Beispiel Studentenwohnheime bauen und dann eben diese einzelnen Studentenwohnungen an Privatanleger verkaufen. Der Privatanleger ist dann der Eigentümer der Studentenwohnung und die gesamte Bewirtschaftung übernimmt dann aber entweder der Projektentwickler, also der Anbieter, oder ein verbundenes Unternehmen. Das heißt, die Hausverwaltung, Instandhaltung, Mietmanagement und alles wird dann nicht von dem Privatanleger in der Regel übernommen. Ich habe hierzu dann auch mit dem Immobilienexperten Matti Schenk gesprochen. Er forscht schon seit über 10 Jahren zu Studentenwohnen und Mikrowohnen. Und ja, er ist für das Marktforschungsunternehmen Savills tätig, ein Immobilienmarktforschungsunternehmen, ein großes. Und er meinte mir gegenüber, dass ihm 2 überregionale Anbieter bekannt sind, die eben solche Mikro-Apartments an Privatanleger vertreiben in Deutschland. Und zwar sind es die Unternehmen iLife und Campus Viva. Das heißt, das wäre der erste Weg, eben zu so einem Unternehmen zu gehen und dort dann so ein Mikro-Apartment zu kaufen. Der zweite Weg ist über spezialisierte Fonds. Da ist es allerdings so, dass sich die meisten Fonds an institutionelle Anleger richten, also an große Anleger, da kommt dann ein kleiner Privatanleger nicht rein. Die einzige Ausnahme, die ich auf die Schnelle gefunden habe, ist der Catea Modernes Wohnen. Das ist ein offener Immobilienpublikumsfonds und der investiert laut Factsheet in Studentenwohnheime, Seniorenwohnen, Young Professionals, Serviced Apartments, kleinteiliges Wohnen, Mikroapartments und Transformationen. Das Problem bei diesem Fonds ist allerdings, dass die Vermietungsquote zuletzt gesunken ist und auch die Rendite ist ja nicht so überzeugend. Die Vermietungsquote ist zuletzt zwischen April und Oktober 2023 von 97,5% auf 93,3% gesunken und die Rendite betrug im vergangenen Jahr minus 3% zum 31. Januar 2024. Und seit Auflage im Juli 2017 betrug die Rendite pro Jahr 1,3% plus 1,3%. Das ist deutlich unter der Inflationsrate. Und die Ratingagentur Scope berichtet, dass der Fonds schlechter rentierte als eine Vergleichsgruppe mit ähnlichem Anlagefokus seit Juli 2017, seit seiner Auflage. Und zwar rentierte der Fonds ja mit 1,3% und die Vergleichsgruppe aber mit 4,3% pro Jahr. Matti Schenk schreibt in einer E-Mail an mich vom 9. Februar 2024.
In der Tat handelt es sich bei den meisten Fondsvehikeln um Spezialfonds für institutionelle Investoren oder sehr vermögende Anleger. Eventuell gibt es noch einige wenige geschlossene Fonds, wobei mir diesbezüglich keine konkreten Beispiele bekannt sind. Für Privatanleger stellt daher vor allem das Direktinvestment, also der Kauf eines Apartments, eine Möglichkeit der Partizipation an diesem Markt dar.
Ein dritter Weg, um in das Segment Micro Living und Micro Apartments zu investieren, sind Immobilienaktien oder zum Beispiel auch sogenannte Tiny Houses. Das sind kleine, freistehende Häuser. Das Problem ist allerdings, dass es hier keine Investmentprodukte in Deutschland gibt. Matti Schenk erklärte in der E-Mail an mich eben, dass ihm keine größeren Engagements von Wohnimmobilienaktiengesellschaften in Deutschland im Microliving-Bereich bekannt seien.
Will ein Anleger über den Kauf von Aktien oder Publikumsfondsanteilen in das Segment einsteigen, so muss man meiner Meinung nach auf ausländische Märkte, allen voran Großbritannien, schauen. Tiny Houses, nach meinem Verständnis sehr kleine und freistehende einzelne Wohneinheiten, sind als Investmentprodukt nach meinem Wissen in Deutschland noch nicht existent und insgesamt eine sehr kleine Nische. Unterm Strich muss man also tatsächlich festhalten, dass indirekte Investmentmöglichkeiten für Privatanleger in diesem Segment sehr rar bzw. kaum existent sind.
Halten wir also fest, wer in Mikroapartments investieren will, der muss sich vor allem an einen spezialisierten Anbieter wenden und von dem eben so einen Mikroapartment kaufen. Was sind nun die Vor- und Nachteile von einem Kauf bei so einem spezialisierten Anbieter? Also ich nenne mal zuerst kurz vier Vorteile. Also der erste Vorteil ist, dass solche Mikroapartments im Gegensatz zu normalen Immobilien relativ erschwinglich sind. Ich habe mal einen Anbieter angefragt nach Angeboten für solchen Apartments und da ist es so, dass derzeit bereits Mikroapartments für 113.000 Euro erworben werden können bei diesem Anbieter. Womöglich gibt es da aber noch anderswo geringere Preise. Ein weiterer Experte, mit dem ich für den Artikel gesprochen habe, den Stefan Braukmann vom Moses Mendelssohn Institut in Hamburg, der ist ein Immobilienforscher, der ja viel zu Microliving forscht und Mikroapartments. Der meinte, dass man hier schon mit 120.000 Euro ungefähr einsteigen könnte. Das heißt, man muss hier eine relativ kleine Summe in die Hand nehmen und da besitzt dann schon eine eigene Immobilie. Dann der zweite Vorteil ist, dass man auch kaum Aufwand hat, weil der Anbieter oder ein verbundenes Unternehmen übernimmt ja in der Regel die gesamte Bewirtschaftung des Objekts und ich muss mich dann nicht kümmern, sondern kann dann halt einfach die Mieteinnahmen einstreichen regelmäßig. Dann der dritte Vorteil ist außerdem, dass das Mietausfallrisiko begrenzt ist. Also üblicherweise ist es ja dann so, dass dieses Mikroapartment eben in einem größeren Gebäudekomplex drin ist, in dem sind dann ganz viele Wohneinheiten und es gibt da normalerweise einen Mietpool, das heißt alle Mieteinnahmen aus allen Wohneinheiten fließen in einen Topf und aus dem werden dann alle anteilig ausbezahlt. Das heißt, selbst wenn in meinem Mikroapartment mal gerade niemand drin wohnt, bekomme ich dennoch Mieteinnahmen, weil eben dieser Mietausfall dann auf alle anderen Mieter anteilig umgelegt wird. Allerdings muss man auch sagen, dass es hier bei diesen Mietpools Fallstricken gibt. Dazu werde ich gleich noch mehr sagen. Der vierte Vorteil ist außerdem, dass man hier auch je nachdem nicht der Mietpreisbremse unterliegt. Und zwar, falls eine Wohnung umfassend modernisiert wurde oder falls sich die Bewohner der Wohnung bloß vorübergehend in der Wohnung aufhalten. Was gilt hier als vorübergehend? Vorübergehend heißt, dass der Bewohner nicht seinen Lebensmittelpunkt in der Wohnung hat. Also das kann zum Beispiel bei einem Studenten der Fall sein, der bloß für ein Semester in der Wohnung ist. Oder auch zum Beispiel für gastwirtschaftliche Wohnungen. Was sind nun die Nachteile von Mikroapartments? Also der größte Nachteil ist aus meiner Sicht die eher geringe Rendite, die zu erwarten ist. Also laut Stefan Braukmann ist es so, dass man generell bei Mikroapartments mit einer Überrendite von 0,5 Prozentpunkten gegenüber normalen Wohnimmobilien rechnen kann. Warum ist es so? Das eben, weil hier mehr Fluktuation herrscht. Zum Beispiel Studenten ziehen ja häufiger ein und wieder aus. Oder auch zum Beispiel natürlich in gastherberglichen Wohnungen ist da auch eher mehr Fluktuation. Und dadurch ist dann eben das Leerstandsrisiko höher und gleichzeitig ist auch der Verwaltungsaufwand höher, da ich ja immer wieder neue Mieter suchen muss. Und um das eben zu kompensieren, diesen höheren Verwaltungsaufwand und das Leerstandsrisiko und so weiter, kommen eben die Mikroapartments mit geringeren Preisen an den Markt. Also laut Stefan Braukmann ist der vielfältiger, also das Verhältnis aus Kaufpreis durch Jahresvertragsmiete, der ist bei Mikroapartments geringer. Je näher allerdings das Objekt an der normalen Wohnungsimmobilie ist, desto geringer ist dieses Renditeplus, laut Braukmann. Die Stiftung Warentest hat sich dann mal konkret angeguckt, wie hoch denn die Nettoanfangsrenditen sind bei diesen Mikroapartments. Und zwar haben die mal im Jahr 2014 Studentenwohnungen untersucht, die an Privatanleger vertrieben wurden. Und haben sich da Angebote eingeholt und die kamen dann drauf, dass die Nettoanfangsrendite bei 2,8 bis 3,3 Prozent lag. Die Nettoanfangsrendite ist die Rendite, die eben die Kosten für Instandhaltung berücksichtigt und auch die Mieteinnahmen und den Kaufpreis. Allerdings fließt nicht die Wertsteigerung ein. Laut Stiftung Warentest ist das eher ernüchternd und eher wenig, wenn man gleichzeitig dann auch die Risiken dieser Mikroapartments berücksichtigt. Und ja, ich würde auch schätzen, dass jetzt derzeit die Renditen vermutlich nicht höher sind als damals bei solchen Mikroapartments. Und wenn man sich dann vor Augen hält, dass derzeit es Festgeldangebote gibt, bei denen die Zinsen über 4% liegen und diese Festgelder haben dann Laufzeiten von 5 Jahren oder so, dann stellt sich allein schon deshalb die Frage, ob sich sowas überhaupt derzeit lohnen kann. Der zweite Nachteil sind dann auch die hohen Nebenkosten, die ich bei so einem Mikroapartment habe, wenn ich das von so einem spezialisierten Anbieter kaufe. Ich habe zum einen natürlich die Erwerbsnebenkosten, die typischerweise bei Immobilien anfallen. Die liegen zwischen 10% und 15% des Kaufpreises. Die fallen auch hier bei Mikroapartments an. Und dann habe ich natürlich auch noch den Projektentwickler und den Hausverwalter, die zusätzliche Kosten verursachen, etwa für die Betreibung des Mietpools. Außerdem muss ich dann auch nach einer gewissen Zeit Möbel für das Mikroapartment nachkaufen und das kostet dann natürlich auch wieder ordentlich Geld, weil wenn hier ständig Leute ein- und ausziehen, dann werden auch die Möbel deutlich verschlissen mit der Zeit. Die Stiftung Warentest schreibt zu den Instandhaltungskosten in dem Artikel aus dem Jahr 2014.
Im Prospekt erfahren Anleger allenfalls die Höhe der Instandhaltungsrücklage, meist 6 Euro pro Quadratmeter und Jahr. Das ist für Neubauten üblich. Doch die Rücklage dient nur der Erhaltung des Gemeinschaftseigentums. Die Instandhaltung der einzelnen Wohnungen, etwa die Erneuerung der Bodenbeläge oder sanitären Einrichtungen, kostet extra. Anleger müssen außerdem berücksichtigen, dass die Möbel für 6.000 bis 10.000 Euro spätestens nach 10 Jahren ersetzt werden müssen. Dafür sollten sie im Durchschnitt mindestens 10% der Anschaffungskosten pro Jahr ansetzen. Das entspricht bis zu 2 Monatsmieten.
Das dritte Problem ist dann auch adverse Selektion. Laut Stefan Braukmann werden die besten Mikroapartments vor allem an institutionelle Investoren verkauft und an Privatanleger gehen dann eher die Objekte, die weniger attraktiv sind. Der Grund ist eben, dass solche Projektentwickler, die solche Mikroapartments bauen, lieber bloß mit einem Vertragspartner zusammenarbeiten und da nicht mit sehr vielen Kleinanlegern zu tun haben wollen, weil das natürlich dann auch eher mehr Aufwand und potenziell mehr Probleme verursachen kann. Ein weiteres Risiko ist außerdem, dass die Nachfrage nach Mikroapartments ungewiss ist. Also es wird oft gesagt, dass zum Beispiel der Trend zur Versingelung der Haushalte die Nachfrage in den kommenden Jahren treiben wird. Oder dass zum Beispiel die steigende Zahl der Senioren die Nachfrage weiter treiben wird. Oder auch die zunehmende Mobilität von Berufstätigen, wodurch die dann auch eher mal Wohnungen für kurze Zeiträume nachfragen. Und es wird auch gesagt, dass die Zahl der Studenten weiter steigen wird oder hoch bleiben wird. Aber ich glaube, dass man solche Entwicklungen auch immer mit Vorsicht betrachten muss. Also die Marktforscher, mit denen ich gesprochen habe, gehen zwar durchaus davon aus, dass hier ein Trend besteht. Etwa rechnen da Savills auch mit einem deutlichen Wachstum von Studentenwohnungen in Deutschland in den kommenden 2 Jahren. Aber letztendlich weiß es ja niemand mit Sicherheit. Es könnte auch künftig zum Beispiel sein, dass weniger junge Menschen nur noch studieren wollen, anteilig als früher. Und dass zum Beispiel sowas wie eine Ausbildung wieder attraktiver wird. Und dann würde natürlich vielleicht dann auch die Nachfrage nach solchen Wohnungen eher nachlassen, weil man eine Ausbildung dann vielleicht eher noch in seinem Heimatort machen kann. Laut Studien ist es so, laut einer Studie, die ich in dem Artikel zitiere, dass die Zahl der Studenten bis 2030 noch eher sinken soll moderat und dann wieder leicht steigen. Allerdings ist sowas halt eben auch sicher. Also aus demografischer Sicht müsste eigentlich die Zahl der Studenten eher sinken, weil die Kinder der Babyboomer ja so langsam eben auch ausstudiert haben. Und ja, dann einfach die Nachfrage von Deutschen eher zurückgehen müsste. Allerdings war es in den vergangenen Jahren so, dass mehr Auslandsstudenten nach Deutschland gekommen sind. Aber die Zahl ist dann auch während Corona dann stark eingebrochen. Also man sieht hier, es ist einfach unsicher, ob hier wirklich noch so viel Nachfrage in Zukunft bestehen wird oder nicht. Wenn man hier ein Objekt kauft, glaube ich, dann sollte man darauf aufpassen, dass das nicht nur auf eine Zielgruppe zugeschnitten ist, also dass sich das nicht nur für Studenten eignet, sondern dass das Objekt vielleicht dann auch irgendwo steht, wo zum Beispiel auch Nachfrage durch Berufstätige dauerhaft garantiert ist. Der fünfte Nachteil ist außerdem ja, das Gegenparteirisiko. Also ich habe ja hier immer noch eine zwischengeschaltete Partei im Gegensatz zu einer normalen Immobilie. Das ist ja der Projektentwickler, der das Ganze noch baut. Also manchmal ist es auch so, dass man so ein Mikroapartment noch kauft, bevor es überhaupt fertiggestellt ist von einem Immobilienprojektentwickler. Und man hat auch noch den Verwalter, der sich eben um die Immobilie kümmert. Und ja, da können dann eben auch noch Gegenparteirisiken und auch operationale Risiken dadurch entstehen. Also zum Beispiel kann das sein, wenn der Projektentwickler bankrott geht und die Immobilie noch nicht fertiggestellt ist, dass dann die Anleger zum Beispiel für Gewährleistungsansprüche haften müssen aus Baumängeln oder sie müssen auch öffentliche Abgaben begleichen, die eigentlich der Bauträger hätte begleichen müssen, der Projektentwickler. Und auch bei Insolvenz des Projektentwicklers wäre es ja dann unklar, ob die Immobilie überhaupt dann fertiggestellt wird oder nicht. Und bei einer Insolvenz des Bauträgers, also im schlimmsten Fall könnte es ja dann sein, dass die Immobilie gar nicht fertiggestellt wird und man dann auf seinem Geld sitzen bleibt. Also da muss man dann auf jeden Fall auch genau prüfen, wie solide der Projektentwickler und der Bauträger finanziell aufgestellt sind. Und das ist natürlich auch was, was der normale Privatanleger ja nur schwer leisten kann. Also im Grunde muss man sich da eigentlich fast schon dann professionelle Beratung holen, um da wirklich genau zu kontrollieren, ob da wirklich alles stimmt. Und die kostet da natürlich ja auch wieder Geld. Ein weiteres Problem können auch Sanktionen und Strafzahlungen sein, laut Stefan Braukmann. Etwa kann es zum Beispiel bei einem Studentenwohnheim sein, dass die Gemeinde und der Bauherr vereinbart haben, dass hier weniger Stellplätze gebaut werden müssen für Autos. Und dadurch sinkt dann eben entsprechend die Baukosten des Studentenwohnheims und deshalb kann man dann auch günstigere Mieten für dieses Wohnheim anbieten und so weiter. Wenn jetzt aber nun einer der Eigentümer hergehen würde und die Immobilie selbst bewohnen würde, dann könnte es auch sein, dass hier dann Strafzahlungen fällig werden und die könnten dann auch wieder über den Mietpool an alle Eigentümer umgelegt werden. Und ja, also das sind dann so Probleme, die da entstehen können. Also deshalb ist es dann auch wichtig, dass hier vertragliche Regeln getroffen werden, die verhindern, dass sich hier Eigentümer widerrechtlich verhalten. Und das sechste Problem ist dann auch noch ein Vermietungswettkampf bei einem freiwilligen Mietpool. Also davor hat der Stefan Braukmann in dem Gespräch mit mir eben auch gewarnt. Es kann eben sein, dass in solchen Mikroapartments, Gebäudekomplexen, dann der Mietpool nicht verpflichtend ist für die einzelnen Eigentümer, die dort eben Wohnungen haben, sondern nur freiwillig. Und das kann dann dazu führen, dass einzelne Vermieter dann eben hergehen und das Objekt dann selbst vermieten wollen, um dann eben die Kosten für den Mietpool zu sparen. Und die können dann je nachdem halt auch die Mieten nach unten bieten und dann eine günstigere Miete anbieten, als jetzt vielleicht der Mietpool das machen würde. Und das kann dann auch zu einem Preiskampf und zu Reibereien unter den Vermietern führen. Fazit: Mikroapartments sind aus meiner Sicht im Gegensatz zu einer Wohnimmobilie im Selbsteigentum nochmal risikoreicher. Und ja, aus meiner Sicht ist da das Risiko-Chance-Verhältnis nicht sehr gut. Also ich würde da persönlich nicht rein investieren. Immobilien haben ohnehin eine relativ geringe Rendite. Das habe ich ja in Folge 3 dieses Podcasts erklärt. Aber im Vergleich zu normalen Wohnimmobilien sind eben bei diesen Mikroapartments von spezialisierten Anbietern die Risiken nochmals höher. Und ja, deshalb würde ich da einfach die Finger davon lassen, vor allem da derzeit die Zinsen ja ohnehin viel höher sind. Also wer ja eine Geldanlage sucht, die regelmäßig einigermaßen stabile Erträge abwirft, der bekommt zum Beispiel bei Festgeld derzeit bis zu 4,1% Zinsen laut Stiftung Warentest bei einer Festgeldanlage mit 5 Jahren Laufzeit pro Jahr. Und bei Bundesanleihen, die inflationsindexiert sind, da bekommt man bei einer Anleihe mit 2,1 Jahren Restlaufzeit 1,1% reale Rendite pro Jahr. Das heißt, 1,1% hat man real garantiert. Und on top kommt dann auch nochmal ein Inflationsausgleich. Das war's auch schon mit der heutigen Folge. Falls ihr Themenwünsche habt oder ich mal euer Depot genauer überprüfen soll, oder falls ihr einfach nur so Rückmeldung oder Kritik an mich habt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an info@buyandhold-podcast.de oder lässt mir einen Kommentar auf YouTube. Falls euch die Folgen gefallen, dann teilt sie auch gerne mit euren Freunden oder Bekannten auf sozialen Medien. So profitieren die auch von den Geldanlagetipps. Und ihr würdet mir auch helfen, noch mehr Leute mit meinen Analysen und Tipps zu erreichen. Guckt auch gerne in Folge 3 dieses Podcasts rein. Dort habe ich darüber gesprochen, warum Immobilien als Geldanlage nicht taugen. Und in einer weiteren Folge habe ich das Depot eines Zuhörers analysiert. Dann darf ich mich von euch verabschieden und bis bald.